Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Eine Hornhauttransplantation im Auge kann bei verschiedenen Erkrankungen notwendig werden. Zum Beispiel, wenn der Alltag durch das schlechte Sehen kaum noch zu bewältigen ist oder wenn sich dadurch eine vollständige Erblindung verhindern lässt. Zum großen Glück für die betroffenen Patientinnen und Patienten gab es gerade bei Hornhauttransplantationen bahnbrechende Entwicklungen, an denen auch Professor Peter Schurmann beteiligt war und ist. Er ist Chefarzt der Augenklinik Sulzbach im Knappschaftsklinikum Saar. Herr Professor Schurmann, wenn Sie so die Entwicklungen der letzten Jahre betrachten, was waren für Sie so die größten und wichtigsten Schritte?
Ja, hallo Frau Amrein. Die Hornhaut wird allgemein unterschätzt. Die Hornhaut ist das Fenster zur Welt. Damit sehen die Patienten letztendlich. Es ist wie ein Fenster, das darauf angewiesen ist, dass es klar bleibt. Und wenn dieses Fenster eintrübt, dann verlieren die Patienten einen ganz entscheidenden Teil ihres Sehens. Alles wird milchig und grau bis hin zur Blindheit. Und das, was seit 100 Jahren unverändert ist, ist, dass man dann das Fenster ausgetauscht hat. Das hört sich erst einmal ganz leicht an, aber ein vollständiger Austausch der Hornhaut, also eine Volltransplantation, ist ein relativ großer Eingriff, den die Patienten auch gescheut haben. Und es hat sich in den letzten 100 Jahren relativ wenig auch geändert. Und die Augenheilkunde ist ja eigentlich ein sehr innovatives Fach hin zu minimalinvasiven Operationen. Sie denken an die modernen Laseroperationen bei der Kataraktoperation oder minimalinvasive Stents in der Glaukomoperation oder endoskopische Verfahren bei der Netzhautoperation. Nur die Hornhauttransplantation, die alte Tante, ist seit 100 Jahren weitgehend unverändert gewesen. Und das, was sich ungefähr vor 15 Jahren ganz dramatisch geändert hat, ist, dass man es endlich geschafft hat, aus der Volltransplantation eine Teiltransplantation zu machen. Der Hintergrund ist, dass 90% aller Krankheiten, die mit einer Hornhauttransplantation behandelt werden, liegen nur an der inneren Zellschicht. Das heißt, der größte Teil der Hornhaut ist noch weiterhin vollständig klar und intakt. Nur die innere Zellschicht, das sind die Pumpzellen der Hornhaut, die funktionieren nicht mehr und dadurch trübt die Hornhaut ein. Und man weiß eigentlich schon seit Jahrzehnten, dass es ausreichen würde, nur diese paar Zellen auszutauschen und dann klart die Hornhaut wie durch ein Wunder wieder auf. Aber das war lange Zeit eben technisch nicht möglich und deswegen hat man trotzdem die ganze Hornhaut eben immer ausgetauscht. Und das war für die Patienten durchaus ein belastendes Verfahren. Und mit dieser neuen Teiltransplantation, das hat sich durchgesetzt wie ein Lauffeuer weltweit, werden inzwischen 90% der Transplantationspatienten erfolgreich behandelt.
Sie haben ja sehr intensiv an dieser neuen Methode geforscht. Was genau konnten Sie denn zu dieser Entwicklung beitragen?
Nun, wir haben ja ein großes Forschungsinstitut, das Kering-Forschungsinstitut für Augenheilkunde bei uns an der Augenklinik, das sich auf translationale Forschung spezialisiert hat. Das heißt, es ist Forschung, die nicht in der tiefsten Grundlagenforschung verhaftet ist, sondern ganz klar Problemstellungen vom Krankenbett ins Labor bringt und innerhalb von 2 Jahren auch mit grundlagenwissenschaftlichen Methoden, aber nicht nur, etwas neu entwickelt, Instrumente entwickelt, Transplantationssysteme entwickelt, die dann wieder einen Bezug in die Klinik haben, die dann zum Beispiel in 2 Jahren eine neue Therapie zur Verfügung stellen. Die DMEC, das ist diese Teiltransplantation. Das ist das Paradebeispiel dieser translationalen Forschung. Denn ich sagte ja, man wusste, dass es ausreicht, wenn man diese Zellen nur austauscht. Aber es gab technisch gar keine Möglichkeiten, diese dünne Schicht auszutauschen. Die Transplantate sind ja nur ein 50stel Millimeter dick. Die ersten Versuche hatte Gerrit Melles, ein Forscher und Augenarzt aus den Niederlanden, durchgeführt und konnte zeigen, dass es prinzipiell möglich ist, diese Zellen irgendwie vom Spendergewebe abzuziehen und irgendwie ins Auge einzubringen. Man hatte aber gesehen, dass die Instrumente einfach ungeeignet waren dafür, weil das so ein dünnes Häutchen ist. Man muss sich das wie eine dünne Zwiebelschale vorstellen. Und ich meine nicht die Pelle, die außenrum ist, sondern diese glasigen kleinen Häutchen, die sich dann auch noch einrollen. Und die Instrumente damals waren nicht geeignet, das so ins Auge zu bringen, dass sich diese Transplantate entfalten in einer No-Touch-Technik, das heißt, ohne das irgendwie zu berühren. Und das war unser Ansatzpunkt. Und wir haben die letzten Jahre intensiv daran geforscht. Und der wichtigste, aber nicht der einzige Durchbruch war, dass wir das erste Transplantationssystem entwickelt und dann auch patentiert und auf den Markt gebracht haben, mit dem diese Zellschicht völlig ohne Berührung, also ohne Stress für die Zellen in das Auge eingebracht und dem Auge zum Anwachsen gebracht werden können. Dieses Sulzbacher Transplantationssystem ist inzwischen weltweit das am häufigsten verwendete. Mehr als 12.000 Patienten sind mit dem System inzwischen transplantiert worden, auch in Südamerika, auch in Japan. Also das ist sicherlich ein schöner Erfolg. Es gab noch andere Entwicklungen, zum Beispiel eine neue Präparationsmethode, mit der man dann diese Zellen auch gewinnen konnte. Und der nächste Entwicklungsschritt war, dass wir die sogenannte Pre-Cut-Methode eingeführt und publiziert haben, mit der die Transplantate für andere Kliniken schon fertig vorpräpariert zur Verfügung gestellt werden. Weil das haben wir gelernt, dass viele auch begabte Vorderabschnittsoperateure, die haben relativ schnell die Implantation gelernt, also das Einsetzen von dieser Lamelle, weil das auch viele Ähnlichkeiten mit anderen Operationsmethoden hat. Aber diese Operateure haben regelmäßig Schwierigkeiten gehabt, diese Transplantate auch zu präparieren, also diese Zellschicht zu gewinnen ohne Zellverlust. Und wir haben eben in unserer Knappschaftsgewebebank, die sich spezialisiert hat auf diese lamellären Teiltransplantate, haben wir diese Präparation ausgelagert. Das bedeutet, dass diese Transplantate in unserer Gewebebank von spezialisiert ausgebildeten Biologen und technischem Personal präpariert werden. Die machen den ganzen Tag nichts anderes in modernster Einraumatmosphäre, also unter höchsten Qualitätsstandards. Und diese Lamellen werden fertig vorpräpariert an alle Kliniken in Deutschland jetzt versendet. Es gibt momentan nur zwei Kliniken, die überhaupt die Zulassung vom Paul-Ehrlich-Institut, also unserer Aufsichtsbehörde, haben, wo diese Transplantate auch präpariert und in Verkehr gebracht werden dürfen. Das heißt, ungefähr 80% aller Pre-Cut, also vorpräparierten Transplantate, die in Deutschland transplantiert werden, stammen eben aus unserer Sulzbacher Gewebebank. Das hat sicherlich eine große Verbesserung in der Qualität gebracht. Und der letzte Schritt war, dass wir diese Lamellen auch in einem fertig vorgeladenen Transplantationssystem einführen. Das ist momentan das erste Transplantationssystem, wo menschliches Gewebe schon direkt vorgeladen in einem Injektorsystem angeboten wird. Das heißt, der Operateur muss gar nichts mehr groß machen. Er bekommt das fertig vorgeladene System, nimmt es aus der Verpackung und kann das Transplantat, das in diesem System drin liegt, direkt in das Auge injizieren. Das erhöht natürlich nochmal die Qualität, weil jetzt gar keine Fehlerquellen mehr vorkommen können. Und das Transplantat wird exakt in der Qualität, wie es die Gewebebank zertifiziert verlassen hat, kommt es eben auch im Auge an. Die DMEC-Forschung ist ein wunderbares Beispiel für diese translationale Forschung, wo in kleinen Schritten durch dieses technische Refinement, also diese kontinuierlichen Verbesserungen, eine Nischentechnologie sich am Ende durchgesetzt hat, so dass jetzt 90% aller Transplantationspatienten von dieser neuen DMEC-Methode profitieren können.
Profitieren ist schon das richtige Stichwort. Welchen Vorteil haben denn die Patientinnen und Patienten von dieser neuen Teiltransplantation?
Ha, das ist natürlich die richtige Frage, weil in dieser Forschung haben die Patienten ganz eminent was von und das merken die auch. Die Volltransplantation hatte und hat immer den Ruf, dass das eine sehr belastende Operation ist. Bis zu 1,5 Stunden dauert das, 1,5 Jahre Einheilphase, in der die Patienten monatelang kaum besser sehen. Das heißt, die Sehverbesserung kommt nur ganz langsam über mehrere Monate. Und gerade ältere Patienten haben natürlich davor zurückgeschreckt, weil die sagten, soll ich mich wirklich so lange operieren lassen und in Vollnarkose? Und wenn das so lange dauert mit der Heilung, lohnt sich das für mich überhaupt? Das sind alles verständliche Fragen. Und mit der neuen Teiltransplantation ist diese große OP von 1 bis 1,5 Stunden auf eine 10-Minuten-Operation zurückgegangen. Von 1,5 Jahren Einheilphase auf 2 Wochen. Die Sehverbesserung ist nicht mehr auf 50%, sondern die meisten Patienten erreichen in diesen 2 Wochen wieder 100% Sehkraft. Das ist natürlich ganz enorm und das merken die Patienten auch. Es reicht halt nicht, dass der Arzt zufrieden ist, sondern am Ende muss ja der Patient zufrieden sein. Und die DMEC-Patienten sind in der Tat unter allen operativen Krankheiten die zufriedensten Patienten überhaupt, weil die nach jahrelanger Fastblindheit oder zumindest schwerer Seheinschränkung dabei zugucken können, wie die innerhalb von wenigen Tagen besser sehen. Die Welt klart wieder auf, die Farben kommen wieder zurück und die sagen, so gut habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen.
Wenn Sie sagen, der Eingriff ist nicht mehr so belastend, wie läuft der denn ab? Also ist das zum Beispiel ein Eingriff noch in Vollnarkose?
Also inzwischen können die Patienten sich das aussuchen. Die Mehrheit der Operationen bei der DMEC, der Teiltransplantation, führen wir nur in örtlicher Betäubung durch. Das heißt, entweder mit Spritzenbetäubung wie beim Zahnarzt oder aber in modernster Tropfenbetäubung. Auch das geht bei bestimmten Patienten. Natürlich gibt es auch Patienten, gerade die Jüngeren, die sagen, ach, ich will lieber nichts mitkriegen und ich will lieber 10 Minuten schlafen. Das ist ja dann auch kein Problem, da richten wir uns nach den Patienten. Die entscheidende Antwort ist, nein, eine Vollnarkose ist nicht mehr notwendig. Sie kann gewählt werden, ist aber nicht mehr notwendig.
Sie hatten ja schon gesagt, dass Sie ein spezielles Injektorsystem haben. Wie bekommen Sie denn diese neuen Hornhautzellen an die richtige Stelle?
Ja, also die Präparation haben wir ja jetzt in professionelle Hände ausgelagert. Die Mitarbeiterinnen in unserer Gewebebank, die machen das ja wirklich 10-mal am Tag, ne? Und obwohl wir sehr viele Transplantationen durchführen, präparieren die Zellen inzwischen besser als ich oder jeder andere Operateur bei uns in der Klinik oder sonst wo. Und auch ich bin dankbar, dass ich mir die Zeit erspare. Es entlastet ja auch dann die Zeit mit dem Patienten im OP, weil der Patient bekommt die ganze Präparation gar nicht mit. Es findet dann eben am Vortag bereits in der Gewebebank statt. Und wir bekommen diese fertig präparierten Zellen und müssen die dann nur noch in das Auge einsetzen. Das geschieht über einen ganz kleinen Schnitt, der nur 2 Millimeter groß ist. Also es ist ähnlich einer grauen Star-Operation, die ja heutzutage auch der Standard ist. Und dieses Transplantationssystem, das die Lamelle bereits beladen hat, wird dann über diesen Schnitt eingeführt und die Zellmembran direkt in das Auge injiziert. Und das Ausbreiten geschieht völlig berührungsfrei, nämlich mit einem Wasserstrahl. Das ist das Entscheidende. Das heißt, wir fassen diesen einschichtigen Zellschicht nicht mehr an, denn da, wo sie mit einer Pinzette hinfassen, da stoben die Zellen einfach weg und sind kaputt. Aber wir arbeiten mit einem gerichteten Wasserstrahl und dadurch wird das Transplantat berührungsfrei ausgerichtet und dann mit einer kleinen Luftblase im Auge fixiert.
Sie hatten ja vorhin schon gesagt, wie schnell sich das Sehen bessert. Wie wachen denn die Patientinnen und Patienten auf und wie geht's für sie weiter?
Ja, es kommt der gleiche Verband drauf wie bei jeder anderen Augenoperation. Also viele Patienten kennen das von der grauen Star-Operation. Man geht halt mit dem Verband nach Hause. Das ist ein normaler Salbenverband und am nächsten Morgen kommt der Verband ab. Und genauso ist das auch mit den Hornhauttransplantationen, also zumindest mit den Teiltransplantationen. Das, was die Patienten schon wissen müssen, ist, dass die Luftblase, die das Transplantat andrückt, die funktioniert nur, wenn die Patienten eine bestimmte Lagerung einhalten. Das heißt, sie müssen für eine kurze Zeit auch mit den Augen nach oben schauen und das auch einhalten. Das tun die Patienten äußerst gerne, weil sie wissen, dass das ihr Beitrag zur schnellen Genesung ist.
Wie gut hat sich denn Ihre Methode der Teiltransplantation schon durchgesetzt? Sie sagten ja schon, dass Sie schon bei rund 12.000 Patientinnen und Patienten angewendet haben. Aber wenn man mal im Netz recherchiert, liest man doch immer noch etwas von einer Volltransplantation.
Also in der Tat, ich sagte ja, 90% der Patienten sind für eine Teiltransplantation geeignet, nämlich die Erkrankung, wo nur die Zellschicht selbst der Auslöser der Hornhauttrübung ist. Es gibt natürlich auch gerade in einer großen Hornhautklinik viele andere Patienten mit angeborenen Hornhauterkrankungen, Kinder mit Trübungen, schwere Verletzungen am Auge, Explosionsverletzungen und ähnliches. Das sind natürlich ganz andere Krankheiten, auch wesentlich schwerere Krankheiten. Und da sind wir ja auch froh, dass wir mit der Volltransplantation diesen Patienten trotzdem helfen können. Also die Volltransplantation wird auch nicht aussterben. Aber auch die hat sich verbessert, weil in den letzten Jahren wird die aufwendige manuelle Trepanation durch das moderne Laserverfahren ausgetauscht. Also in Sulzbach arbeiten wir bei der Volltransplantation nur noch mit dem Laser, weil das wesentlich genauer ist, als wenn es vom Chirurgen per Hand ausgeschnitten wird. Ändert aber nichts daran, auch mit dem Laser ist es eine Volltransplantation und braucht halt monatelang eine Einheilphase.
Kommt es denn eigentlich auch vor, dass diese Spenderzellen oder die Spenderhornhaut vom Körper abgestoßen wird?
Bei jeder Transplantation ist das Abstoßungsrisiko immer relevant. Das ist richtig. Aber erstens ist die Hornhaut selber ein privilegierter Gewebebereich, weil es keine Gefäße enthält. Und deshalb ist bei einer Hornhauttransplantation das Abstoßungsrisiko wesentlich geringer als zum Beispiel bei einer Nierentransplantation. Also die Patienten müssen nicht als Standard immunsuppressive Medikamente nehmen, also schwere Medikamente, die dann die Immunantwort unterdrücken, wie das sonst bei Transplantationen im Körper der Fall ist. Dennoch ist die Abstoßung durchaus möglich, aber auch hier hat die Teiltransplantation große Vorteile, weil sich durch die Teiltransplantation das Abstoßungsrisiko um den Faktor 10 verringert hat. Also die Volltransplantation hat ein Abstoßungsrisiko von ungefähr 10% und die Teiltransplantation ein Abstoßungsrisiko unter 1%. Das ist schon wirklich enorm wenig, aber es zeigt, dass auch da das Risiko halt nicht null ist. Und alle Hornhautpatienten müssen wissen, dass es trotzdem ja eine Gewebetransplantation ist. Das muss man ernst nehmen und sie brauchen eine gewissenhafte Nachkontrolle bei ihrem niedergelassenen Augenarzt vor Ort und auch gelegentliche Kontrollen in der spezialisierten Transplantationsklinik.
Wie lange wartet man denn im Moment auf ein Transplantat?
Das ist unterschiedlich. Also eigentlich ist die Wartezeit in Deutschland bei einem Jahr, weil es wie in allen Ländern viel zu wenig Spendertransplantate gibt. Wir haben aber unsere Wartezeit auf ungefähr 2 bis 2,5 Monate reduzieren können. Und das, obwohl wir wesentlich mehr transplantieren als früher, weil wir halt einen der größten Gewebebanken hier direkt im Haus haben und ein sehr großes Spendernetzwerk vom Saarland bis nach Nordrhein-Westfalen, wo wir eben derzeit ausreichend Spendermaterial haben, die wir dann unseren Patienten anbieten können.
Ich würde mit Ihnen gerne noch mal einen kleinen Ausblick wagen, was die Forschung denn vielleicht auch gerade in Bezug auf Hornhauttransplantation noch ermöglichen könnte. Woran forschen Sie, beziehungsweise wo könnte die Reise noch hingehen?
Ich glaube, die Knappheit an Spenderhornhäuten von Menschen, die wird immer da sein. Die letzten Jahre hat sich durch viele Initiativen, auch jetzt gerade im Saarland, arbeiten wir eng mit der Landesregierung zusammen zur Aufklärung der Bevölkerung, dass eine Gewebespende wichtig ist. Und wir haben inzwischen die Spenderbereitschaft hier im Saarland erheblich erhöht und auch in vielen anderen Teilen Deutschlands ist die Spenderbereitschaft höher geworden. Das wird aber komplett wieder aufgebraucht, weil wir auch wesentlich mehr Hornhäute transplantieren. Ne? Also je mehr zur Verfügung steht und je minimalinvasiver die Operationsverfahren werden, umso geringer wird die Schwelle für die Patienten, sich dann doch ein Herz zu fassen und diese sehverbessernde Maßnahme durchzuführen. Das heißt, wir müssen schon weiter daran arbeiten, noch mehr Gewebespenden auch zu finden, aber das wird nicht reichen. Es gibt Forschungsansätze in zweierlei Richtungen. Das eine sind künstliche Hornhäute. Das ist auch ein Forschungsschwerpunkt von unserem KERI-Institut, wo mit spezialisierten Hydrogelen die natürlichen Eigenschaften der Hornhaut nachgebildet werden. Das nennt man in der Fachsprache Tissue Engineering, also Ingenieursnachbau von natürlichem Gewebe. Das ist auch ein wichtiger Forschungstrend, der immer mehr kleine Durchbrüche auch hat. Aber es wird sicher noch 5 bis 10 Jahre dauern, bis wir jetzt bei der Hornhaut einen ganz großen Durchbruch haben. Also momentan sind das alles noch Laborversuche, die schon hoffnungsvoll sind, aber es dauert halt, bis es dann zertifiziert auch in die Anwendung am Menschen kommt. Und das Zweite hört sich ein bisschen obskur an, ist aber tatsächlich gerade die große Hoffnung in der Transplantationsmedizin und das heißt Xenotransplantation. Seit über 100 Jahren versucht man von Tieren Gewebe zu entnehmen und die beim Menschen einzusetzen. Und denken Sie nur dran, zum Beispiel Herzklappen kommen auch heute immer noch teilweise vom Schwein. Das kann man nicht so einfach machen, sonst wäre das ja alles kein Problem, weil wir natürlich, wenn wir Gewebe von Tieren nehmen, haben wir eine fulminante Abstoßungsreaktion. Aber es gibt eben Forschungsansätze, wo die Gewebe die Immunantwort des Gewebes so reduziert wird, dass gar keine Ansatzpunkte für unser Immunsystem da sind, dass man solche Schweinegewebe auch verwenden kann. Und auch hier ist vor wenigen Jahren die erste Transplantation eines Herzens gelungen vom Schwein nach einer sogenannten Dezellularisierung. Und diese Dezellularisierung, das heißt, man entfernt alle immunogenen Zellen und sonstigen Marker des tierischen Gewebes, damit es dann ohne Probleme beim Menschen eingesetzt werden kann. Das ist bei der Hornhaut nicht so einfach, weil diese Protokolle sind chemisch aggressive Protokolle und am Ende sind zwar alle Immunantworten weg, aber die Hornhaut ist trüb. Und wir sind halt darauf angewiesen, dass das Transplantat klar bleibt. Und deswegen wird die Hornhauttransplantation mit Schweinehornhäuten noch ebenfalls einige Jahre an Forschungsintensität benötigen. Aber ich bin zuversichtlich und ich glaube, in 10 Jahren werden wir noch mal ganz woanders stehen, als wir es jetzt schon tun. Und wenn Sie mich gefragt hätten vor 15 Jahren, wie die Hornhauttransplantation in 15 Jahren, also heute, sein wird, hätte ich nie im Leben vermutet, dass aus der großen Volltransplantation heute ein minimalinvasives 10-Minuten-Verfahren wird.
Vielen Dank, Herr Professor Schurmann.
Ich danke Ihnen, Frau Amrein.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.